Zu einer neuen Sendung auf Eva Platt begrüße ich ganz herzlich Siegfried Krings und fordern wir hier das Neues. Von den vielen Gesprächspartnern, die ich und all den Jahren begrüßen darf, sind auch etliche, die zum zweiten Kehr mit einem interessanten Thema aus Sendung bereichern. So wie Joachim Schröder aus Brunsfeld. Guten Tag.
Guten Tag.
Brunsfeld ist ja nicht nur durch Schmu oder wie es heißt, Alra bekannt oder weltbekannt. Ja, Brunsfeld liegt auch am Schnittpunkt von dem beliebten Radwanderweg von zum Fegner Prüm. Man kann auch von Brunsfeld AF2 nach Achtzelt Neuerburg, ohne das auch allgemein bekannt, dass wenn alles klappt und kommend ja die Radler von Oche, Boss und Lützeburg durchpedalieren können. Da das aber nicht aus Thema hückt, sondern es geht um das allernächste Buchveröffentlichung von ihrem Buch. Wie aus dem damaligen Gespräch, junget im Kesselsflicker, Kalkbrenner und Korreflechter, hückt hechtet, was Oma einst anrichtete, Eifler Küchengeschichten, also was Oma es früher so geteert hat. Kommen wir noch zu Omas Küchengeschichte. Ja, wie seht ihr eigentlich, ob die Idee kommen, da jetzt zu niederzuschreiben?
Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Ich selber sei Sammler von Texten aller Art zur Eifel. Ich selber habe viel Material gesammelt, auch unter anderem für eine Museumsküche. Und ich habe auch immer zugeschlagen und selber geschrieben. Und insofern bin ich schon 40 Jahre mit dem Thema beschäftigt. Und jetzt kam vor 2 Jahren durch den Tod der Mutter bedingt die Auflösung des Haushaltes daheim. Und dadurch bin ich dazu übergegangen, das Material, das ich so lange gesammelt hat, dass ich das Material dann auch mal schließlich zu einem Buch zusammen getextet habe.
War das dann dort den Inhalt von dem ganzen Buch? Kann man dazu ein bisschen überfliehen?
Das kann man überfliehen. Da redet um den Ackerbau, den Feldanbau, da redet um die Jordenarbeit. Da geht es um die Einrichtung an der Ala Kesch, an der Fuder Kesch, um Vorratshaltung, um Backen, um Kochen natürlich. Aber das Buch umfasst auch eine ganze Menge heiterer Sprüche, Redensarten, ob lustige Art, oftmals auch ob ironische Art. Ess- und Trinksitten sind hier niedergeschrieben. Und es geht um Schlorchen, um Träuchern, um die Einrichtungen in der alten Küche, in der Milchkammer, im Vorratsraum und so weiter.
Das hört sich ja ganz gut an und interessant natürlich. Wie waren dann eigentlich die Ess- und Trunksitten damals? Bestimmt nicht so locker, wie das heute gehandhabt wird.
Richtig, ja. Wenn ich an die 50er Jahre, also an mein Kindheit zurückdenke, dann sehe ich meine Papp noch am Kopf einsetzen. Das war ein ganz straff. Sitzordnung am Eichentisch, wo wir mit 4 Kindern saßen, die Mutter, aber in größeren Familien. Da war es zumindest dann auch so, dass der Großonkel, die Großtante, dass die ganze Großfamilie mit zusammen an einem Tisch saß. Und Heywood hat natürlich strikte so vorgegeben, dass denn Haushaltsvorstand, sprich der Papp, am Kopf einsuß und sich das dann runtergestuft hat bis zum kleinsten Kind.
Darf man dann auch fragen, ob der Papp dann auch den Stock dann eben sich leer
hat? Das war in meinem Fall nicht so, aber da ist natürlich bekannt, dass da auch streng nach Sitte und Ordnung geguckt wird. Und wenn ihnen dann die Javel nicht richtig an der Hand holt oder nicht sauber Jess hat oder irgendwie Quatschmur am Tisch, dann hat die natürlich die Ruhe zugeschlagen. Keine Frage.
Hat ihr, ihr Mam natürlich noch, aber hat ihr auch Rußmam noch gut kann? Und Rußpapp.
Die Oma Teddy natürlich, da ist die Mutter meiner Mutter und natürlich habe ich die persönlich gekannt und sie ist auch verewigt in diesem Buch, weil sie anfing Rezepte zu sammeln und ich habe darauf zugegriffen und sind dadurch auch noch besonders inspiriert hier von der Oma über die Mutter selbst die Rezepte dann zu vervollständigen.
Da kommen wir mal auch noch zurück auf die Rezepte. Was von Bräuch und Jahreskreis kannt man da früher? Woher kommen die? Also mir fällt zum Beispiel Mahayala Adventssekt, dann und da gibt Weihnachtssekt, da sehe ich gewiss Bräuch, die sind noch Halen. Aber was aus euch da noch so bekannt gewesen von damals?
Ja, nach der Recherche, die ich so über Jahrzehnte eingestellt habe, und ich selber war ja auch an den 50er Jahren Brauchträger, als Messdiener, als Burschjung, als Klabberjung. Also es waren so eine Menge Forschungen, 70, 80, 90, je nach Region, verschiedene Bräuche, die man am Jahr geflasht hat. Und zwar war das an der Regel das Kant, die Schulkinder und natürlich der Jugendliche und der Messdiener. Also mir fällt an, Neujahrstag durch die Hauserjahren ankloppen, Gruß singen und ein Wäckchen empfangen. Und das hat sich weiter fortgezogen. Dann ging es auf die Fasnacht zu, da junget ob die Maibaumstellen zu. Von Leichnam war ein ganz hohen Brauchtumstag am Jahr. Und das hat sich fortgesetzt über Erntebräuche, Sommerbräuche, bis hin zum Erntedankfest. Und da jung dat immer in die etwas friedlichere, ruhigere Zeit, sprich Gedenken an die Toten, da kam der Martinstag, war auch ein Höhepunkt am Kircheljahr, war am Brauchtumsjahr. Und dann ging das so, wie Sie eben sagten, schon in die Vorweihnachtszeit. Und das war eine besonders brauchtumsstarke Zeit.
Das heißt ja, ihr seid Brauchtumsbewahrer. Was kann man darüber noch verstehen?
Ja, ich steht das von mir selber so nicht behaupten, aber sicher sinn ich es im indirekten Sinn. Wenn man das allerdings alleine als Rufer an der Wüste leisten muss, was hält zu tun ist, dann steht man auf verlorenem Posten. Man braucht also Leute, die mithelfen, ob das ein Schar von Messdienern ist, ob das Kindergartenkinder sind am Martinstag oder ob das die Schuljugend ist, ob das die Klapperjunge sind. Man muss also nicht als Einzelner, kann man da nichts ausrichten. Man muss Leute hinter sich wissen und vor allem Jugendliche und Kinder. Und genau aus dem Grund habe ich auch so ein Mundart-Broschürchen herausgegeben und das Broschürchen ist mittlerweile mit Hilfe von Pater Tix in Bronsfeld auch im Kindergarten und in der Schule vorrätig, sodass die Kanner sich wieder auf die alten Dinge beziehen können.
Ja, und Oswald Döcker hat auch hier in der Sendung, in der Mundartsendung, sind die Themen wie Bräuch, die Fleischstoffhand, der Gebrauch von Plattdeutschen, das Behalten von Traditionen und Ähnliches sind also doch behandelt hier in all den Jahren. Für mich geht dann unweigerlich die Frage, was ist da von all den Brüchen, was ist tatsächlich noch übrig geblieben? Sind da die auch dann tatsächlich nicht mehr ausgeübt gehen und wirklich auch nicht mehr zurückkommen?
Rein statistisch muss man sagen, dass also von den eben genannten 80, 90 Bräuchen vielleicht noch 10 bis 12 existent sind. Also die Mehrzahl ist, die weitaus größte Zahl ist bereits ausgestorben. Was noch übrig ist, sind so kommerzialisierte Dinge. Sprich, Sachen, die die Schule in die Hand nimmt, am Martinstag, wie schon gesagt, oder Sachen, die der Bauhof in die Hand nimmt, etwa bei Maibaumstellen, oder Dinge, die so straff organisiert sind. Es fehlt ein bisschen heute an Spontaneität.
Nur außer doch, dass Historiker und ich kenne etliche aus Belgien, die sehen das ja nicht so dramatisch. Für hinten aus das Verschwinden von ganz normalen, also ganz normalen Werdegang und der Geschichte. Es kommt eben Neues hinzu, wofür mich aller Generationen, wenn ich das so sagen darf, nicht der richtige Draht von die anderen Jungen, die begrüßen eben die Neuformen vom Brauchtum. Man denkt, Jungen, Gesellenfreien, da jeder dort Matcher, die da Mord machen, das hätte wohl ja damals streng verboten gewesen, da den Matchen und dem jungen Gesellenfreien. Es gibt Schütze, Musikverein, auch es gibt Chöre, Sportgruppe, Kreativs, alle Ateliers und so weiter und so fort. Und natürlich nicht zu vergessen, die Jugendgruppen, die Pfadfinder. Das wird alles gefördert. Wie seht ihr das, der Wandel, aus das zu begrüßen, also wie ich gerade gesagt habe, dass eben neue Formen kommen, oder ist man darüber doch ein bisschen traurig?
Sowohl als auch. Also ich steht mal erstens bedauern, der Verfall ursprünglicher Bräuche, die aber in direktem Zusammenhang stehen mit kirchlichen Bräuchen. Da ist einiges an Verlust zu verzeichnen. Das hat natürlich mit der Entleerung der Kirche zu tun. Da brauchen wir nicht drum herumreden. Es hat mit dem Verfall von Werten allgemein zu tun. Und es hat natürlich damals zu tun, dass die Jugend heute mobiler ist wie früher, dass es soziologische Unterschiede gibt. Die einen wollen, die anderen tun es nicht. Vielen ist das viel zu lapidar. Andere drängen sich noch ein bisschen in den Vordergrund. Also das ganz, ganz unterschiedlich, die Beweggründe, aber ich muss generell sagen, es gibt neue Formen, die sind zu begrüßen, es gibt aber alte Formen, die sind geschwunden und das ist eben zu bedauern.
Was hast du kommst ja von Bronzel, das ist übrigens auch den Heimatort meiner Mann. Und was für Bräuch ist dann wirklich jeder neue Fleisch und Hügehalle?
Ja, bei uns wird neue Fleisch das Sternsingen. Anfang Jahr, im Januar, bei uns wird noch gepflegt, das fastnachtliche Brauchtum, sprich die Kinder hören durch die Häuser singen und erbetteln am fetten Donnerstag ihre Gaben.
So ein bisschen Heschejörn.
Ja, Heschejörn, richtig. Dafür heischt das ja auch Heschjeng. Heschjeng, ne? Und dann haben wir noch der Bursch Sondig, das ist klar, auch ein Höhepunkt noch für die Jungen, wo mittlerweile auch die Mädchen übrigens dabei sein dürfen, was früher absolut undenkbar gewesen wäre. Bursch Sondig. Dann haben wir noch der Maibaum, wie ich schon gesagt. Dann haben wir noch ein bisschen Erntedankfest in der Kirche, aber nicht mehr außerhalb der Kirche. Das war früher auch ein bisschen anders im Dorfsaal und so weiter. Die Feiern, die da stattfanden, der Ernteumzug, das gibt es nur noch ganz spezifisch in kleineren Dörfern, aber allgemein ist der Schwund da. Und dann haben wir noch den Krippenbau in der Kirche. Der Nikolaustag ist natürlich noch da. Aber ich würde sagen, wir haben noch 10 existente Bräuche und der Rest ist einfach leider weg.
Nur auch so von der Kirche, Schwartje, von der Pastüre. Und da wissen wir ja, aus der Joder sogenannter Joder aller zeigt. Da muss man ruhig an den Tisch sein, hat er sich selber erzählt, mein Papa und so weiter. Es war auch die Höflichkeit, den anderen hier in Düwer, der Lehrpersonen oder der Pastor hier in Düwer, den Respekt, ja, der schenkt nicht mehr da zu sehen. Aber ist es nicht auch so, dass wir, wie wir damals jung waren, dass der ganze Gehorsam und die Streng, das war doch ein bisschen erzwungen. Und heutzutage hat das alles mich locker geholt. Warum wir trotzdem, das ist die Frage, die stelle nicht ich, die würde ich mir auch selber stellen, waren wir früher dann nicht auch dann doch jetzt glücklicher oder ist es umgekehrt?
Das kann man auch so und so sehen. Also mein Motto ist ja, alles hat seine Zeit oder alles hat seine Zeit. Und da würde ich dann hinzufügen wollen, war in den 50er Jahren strenger war, war in den 50er Jahren gut. Ich selber ja am Schuldienst die West. Was an den 90er Jahren keine Strenge mehr war, das war in den 90er Jahren gut. Was man will haben von der Entwicklung und vom Trend her, ist vielleicht dauerhaft nicht so gut. Ich sehe Menge Enkelchen heranwachsen und muss feststellen, da würde ich doch manchmal mal lieber eingreifen, wo die Mütter das dann nicht tun.
Klar, also zeigt, eine musikalische Pause zu machen und selbstverständlich spiele mir Musik von Johann Hons. Johann Hons, bekannt auch als Juhu, hat auch aus Brunsfeld und ob alle Märkte bestens bekannt. Diejenigen, die Joachim Schröder oder wie ihn am Brunsfeld genannt wird, Achim Schröder, besser kennen, wussten, dass ihn als Eifelkenner vieles besinge Wanderungen, ob zu Fuß, mit dem Drahtesel oder neuerdings sicher mit dem E-Bike oder mit dem Auto sickt und auch fotografiert. Die Verbundenheit mit Brunsfeld, das haben wir halt gehört, und speziell mit der Westeifel, aus dem Muss. Ist das auch halt irgendwie an einem Bildband festgehalten oder steht das den Hörer bzw. der Leser demnächst bevor?
Ja, das ist richtig. Ich habe 12 Bücher gemacht und das 13. oder 14. das wird gewiss ein Bildband sein unter dem schon festgelegten Titel Natürlich Eifel mit 100 Zitaten und 100 Eifelbildern zu jeder Jahreszeit.
Ja, wenn man noch ein bisschen Rückblick hält, was aus halt dann von euch so veröffentlicht gehen, kann man da auch so einen Überblick haben?
Ja, wie gesagt, es sind schon 12 Bücher, davon haben wir 5 Brauchtumsbücher. Ganz kurz nur, das erste Brauchtumsbuch im Kirchenjahr oder im Kalenderjahr, der zweite innerhalb der Familie, also im Lebenszeitalter eines Menschen, und dann haben wir ausgestorbene Berufe und dann haben wir das häusliche Schaffen und Wirken und der Frauen vor allem, und dann haben wir einen Einblick in das alte Bauernhaus, und zwar speziell ein ausgewähltes Haus aus Lierfeld. Und dann haben wir den Blick in die Eifelküche, und dann haben wir dieses Küchengeschichtenband, und dann haben wir einen immerwährenden Bauern- und Hauskalender. Also da ist schon einiges zusammengekommen.
Und man kann euch auch denken, dann wie Lesungen und verschiedene Buchhandlungen oder Veranstaltungen kann man euch hören.
Ja, das kann man, und da sind Lesungen jede Menge in der nächsten Zeit zu erwarten. Vor allem gehe ich gerne in Altenheime, Seniorenheime.
Nun komme ich aber auf das neue Buch, da das ja auch den Hauptmerk hängt an der Sendung, von was Oma eben früher geteert hat, Eifler Küchengeschichten. Da ist ein Hinweis auf eine Museumsküche. Lass uns jetzt davon erzählen.
Bei der Auflösung des Haushalts der Eltern habe ich mir die Sachen alle geschnappt. Ich war also nicht bereit, die vorzuschmeißen oder irgendwie wohin zu gehen, sondern habe sie selber bei mir konservieren wollen. Allerdings hatte ich nicht den Plan, ein Küchelchen zu bauen, bis ich einen guten Freund fand. Der hat mir ein Fachwerk aufgestellt und da haben wir eine Küche gebaut. Nur 12 Quadratmeter, aber die Küche, die hat alles, was die alte Eifelküche eben hatte. Ein Spülstein, eine Kannebank, ein Eschendisch, ein alle Küppersbusch und jede Menge Utensilien, wie sie früher halt gebräuchlich waren.
Und da das natürlich auch Bronzelt, und kann man das besichtigen, wenn
da
man...
Da können Schulkinder, da können Gruppen jederzeit, auch Wandergruppen kommen dahin und melden sich an oder gehen einfach spontan, der Schlüssel steckt immer drin.
Ich habe gesagt, also Bronzelt liegt ja dem Ravel-Radweg, also diejenigen, die dann irgendwie Halt machen auf Bronzelt, die können da bei euch über den Dach sein und können sich die Museumsküche dann
angucken und ein Tröpfchen tranken.
Ah, das hört sich ja alles sehr gut an.
Jawohl.
Und kann man dann auch aus dem Buch ein bisschen, ich habe ja hier gesagt, da sehe ich auch von Geschichten, da sind Gedichter drin, aber auch auf Plattdeutsch. Kann man dann jetzt davon hören?
Ja, ne?
Das ist ja, was das Hörer unbedingt hören wollen.
Ja, da stellen ich den Hörern eine Frage, die lautet: Was braucht man ob im Dorf? Ein Pastor, der schon singt. Ein Klag, die schon klingt, ein Kuster, der gut loggen kann, ein Flayer auch, ein braver Mann, ein Bauersfrau, die gut schmalzt und nicht den Zopfer salzt, ein Mord, die für den Abend docht und nicht paar Stunden an das Spiel lacht, viel Ras und Strie und Hai, nicht zu wenig Kie und Sei, genug Holz und überall genug Rund und Jungen und Mädchen gut gesund.
Gut gesund, das ist prima. Und ich denke, uns Hörer haben das alles gut verstanden, auch wenn das noch speziell Bronzfinger platt war.
Ja.
Aber es ist auch für Rezepte geschwatzt. Und auch Joachim Schröder hat dann für uns allemal ein Rezept parat. Und zwar, um was geht es da?
Hier geht es um Saubungen mit Buchlapp, Analexer Puffbungen oder Deckbungen. Wir sagen in Bronzfeld auch eigentlich Deckbungen, aber ich nenne das Saubungen, weil es ursprünglicher ist.
Ja, hey, und hey, und unter belgischen Efeu sagen wir dann meistens Schwingsbungen, aber Schwinge oder so, das ist ja was.
Das deutet aber auf jeden Fall beides darauf hin, dass das früher ein Fraß für die Tiere war. Das wurde im Feld, wurde das angepflanzt und geerntet, und das wurde niemals ein Essen für die Leck, früher so nicht. Okay. Aber das wurde mittlerweile, ist das emporgehoben und ist in Gourmet-Hotels zu finden.
Da lässt es kommen.
Ja, dieses Essen, das jo früher an der Efelkirche Deck zuberät. Zum einen hat die Bäuerin ein große Feldjord oder ein Hausjord besäß, mit reichlich viele Bungen. Bungen und Erbse waren immer dick am Geschäft. Zum anderen schlorcht man selber, man rechert selber und hat das Fleisch gepökelt. Somit kommen wunderbar Kombinationen zustande. Das war zum einen die Deckbung mit der Mehlschwitze, die die Hausfrau dazu gemacht hat, und das gepökelt Fleisch. Beides zusammen erjuve wunderbare Geschmack. Dazu kommen dann die Peltrumper und natürlich gut Hilas Fietz.
Fietz.
Das nennt man da Saubungen mit Buchlapp. Das ist ein von vielen originären Efeler Rezepten. Das bekannt ist als vielleicht ein Düppekuchen, wo alles durch die, durch die Wolle getrischt wird und dann an den ovalen, gusseisernen Topf, also an Dippen, deswegen auch Dippekuchen, und 2 Stunden dann am Dippekuchen an den Backofen geschoben.
Ja, liebe Hörer, wenn ihr noch alles nicht Mord hat kriegen, ihr könnt das natürlich, wenn die Sendung am Internet ausgestrahlt wird, könnt ihr das nachhören. Oder dir fragt euch an der BRF, fragt euch das Rezept an, das schicken wir euch hier an Zoo, oder ihr könnt dann, wie gesagt, am Internet nachlesen. Da könnt natürlich klar den Übergang zur Rätselfrage. Und da hat Joachim Schröder auch jetzt Spezielles parat. Also das hat jetzt mit dem Rezept zu tun.
Die Saubung, die hat anderen Namen. Sie heißt offiziell Puffbohne. Aber es gibt noch ein anderer Begriff mundartlicher Art, den wir erst auch hier in der Hand haben. Wie heißt die Saubung sonst noch?
Jo, das schreibt ihr um den Kader per E-Mail, schickt er dann der BRF, entweder nach Öpel, Kehrweg 11 oder noch zum Pfick, BRF Studio, Fennbahnstraße 4, Briefkasten Nummer 3 und zum Pfick. Und zu gewonnen jedet natürlich ein Exemplar von dem neuen Buch von Joachim Schröder, Oma, was Oma einst anrichtete, einfach Küchengeschichte. Dann noch zur Ablösung aus meiner früheren Sendung mit Edgar Andres über die Salsana Salzschrott und Höhen, die demnächst, also nur im Dezember, eröffnet wird. Da war ja die Frage, was geht unter der rohe Blase, damit Menschen sich dem Wohlgefühl erjähen oder womit bestimmt Krankheiten entjährt, die wird kajähen. Und womit man auch den Stress aufbauen kann, also sind die Salzkristalle, die da rohe Blase gehen. Und die fünf Gewinner von so einer Sitzung, die einfach alles durchgeführt wird, heißen Peters Hilde, Marit Heinz, Paulis Leonie, Kaifens Christoph und Gräfe Peter. Herzlichen Glückwunsch, ihr kriegt aber noch schriftlich Bescheid. Die Eifel hat ihresgleichen nicht, also ein hutdeutscher Satz, der steht im Zusammenhang mit Sophie Lange, also eine Kollegin von Joachim Schröder, ne, von euch. Was fand ihr persönlich so faszinierend an der Eifler Landschaft und den Eifler selber? Es wird ja gesagt, wir sind zwar arbeitsam, wir sind düchtig, aber auch ein Döck stur. Was aus der Woche, wie seht ihr das,
die Beschreibung? Zum ersten Teil von der Frau, also das Faszinierende an der Eifel ist die Vielfältigkeit, die Vielartigkeit. Die Vulkaneifel unterscheidet sich ja erheblich von der Westeifel oder von der Südeifel. Also ich will damit sagen, die Mare, die Vulkankegel, die Köpfe der Berge, die Schluchten, die Lavagruben, alles das ergibt ein einzigartiges Bild. Und ich steht so, und das macht die Vulkaneifel oder die Eifel generell so wunderbar attraktiv, auch für die Touristen. Und was die Menschen anbetrifft, da steht ich so, sind wir nicht anisch wie anderen. Man sollte die Klischees nicht so hervorheben. Ich steht so, die Eifler sind zunächst mal ein bisschen respektvoll, ein bisschen distanziert, vor allem, wenn es um Neues geht. Aber am Grunde sind sie dann ganz flott abbewegt und teilen sich den Menschen mit.
Das wollte ich hören. Gut, viel Erfolg zu dem neuen Buch und auch viel frohes Schaffen für andere Projekte. Also davon haben wir ja genügend geschwatzt. Merci für den Besuch. Auch merci dem Techniker Joe Michels. Allen Hörern sage ich, bleibt gesund und munter. Adios, bis zum kommenden Jahr. Seht euch, sich wird kriegen's.
Ja, ich habe da noch ein Schlusswort an alle Hörerinnen und Hörer des BRF. Mein Motto lautet, Tradition ist nicht das Festhalten an der Asche, vielmehr das Weitergeben der Flamme. Dieses Wort von Thomas Morus sollte auch heute und in Zukunft noch Bestand haben. Thank you.